Die generelle Herausforderung, dass wir in einer Umwelt leben, in der menschliche Aktivitäten in zunehmendem Maße Stoffe in die Umwelt einbringen, die auch in den Wasserkreislauf kommen und dass dadurch also eine Beeinträchtigung der Wasserqualität stattfindet und dass das teilweise sehr schleichende Prozesse sind, die aber langfristig eben das Potenzial in sich bergen, dass es also zu einer Gefährdung der Trinkwasserversorgung auch durchaus kommen kann. Das ist im Grunde genommen der Ansatzpunkt für unser Projekt, zu sagen, wir müssen die Prozesse, und das ist die wissenschaftliche Herausforderung dabei für uns, die die Stoffflüsse beeinflussen, die Veränderungen, die in dem System stattfinden, die müssen wir besser verstehen, um sie auch vorhersagen zu können.
Denn auch in 50, 100 oder 200 Jahren brauchen wir sauberes Trinkwasser. Es gibt jedoch viele Einflüsse, die das gefährden. Ein klassisches Beispiel ist die Landwirtschaft. Der Bauer schüttet Dünger und Gülle auf seinen Acker. Darüber gelangt zum Beispiel Nitrat in den Boden und ins Grundwasser und aus dem Grundwasser in die Oberflächengewässer. Dieser Kreislauf und vor allem der natürliche Abbau von Nitrat werden bisher nur unzureichend verstanden. Auch die Industrie verunreinigt das Trinkwasser. Allerdings sind hier Ursache und Wirkung besser erfassbar.
Industrie spielt auch eine große Rolle und das ist vielleicht aber dahingehend anders, dass in der Regel bei industriellen Verunreinigungen häufig das sogenannte Punktquellen sind, dass also die Einträge punktuell erfolgen, ja, zum Beispiel der Auslauf aus irgendeiner Industrieanlage direkt in ein Gewässer. Das heißt nicht, dass es deswegen weniger schlimm ist, aber man kann es leichter praktisch behandeln. Man kann also da zum Beispiel einen Filter vorsetzen. Wohingegen Einträge über die Landwirtschaft, das sind, nennen wir sogenannte diffuse Quellen.
Diffuse Quellen, die das Trinkwasser verunreinigen, gibt es sehr viele. Zum Beispiel haben seit 2 Jahrzehnten Wasserwerksbetreiber Probleme mit Huminstoffen. Das sind Abbauprodukte von Bäumen, Nadeln, Blättern, die sich im Wasser lösen, erläutert der Seenforscher Dr. Jörg Tittel.
Das kann man sich so vorstellen wie Tee. Wenn man einen Teebeutel in Wasser tunkt, dann färbt sich das Wasser braun. Und so ähnlich ist das auch mit Huminstoffen, die in die Oberflächengewässer gelangen.
Wieso sich in den letzten 20 Jahren immer mehr Huminstoffe in Flüssen und Talsperren anreichern, ist unbekannt. Es gibt mehrere Thesen. Eine lautet, der ausbleibende saure Regen ist schuld.
Das heißt, wir haben eigentlich ein Umweltproblem erfolgreich bekämpft, nämlich den sauren Regen mit der Rauchgasentschwefelung. Die Folge war, dass der pH-Wert in den Böden wieder angestiegen ist und die Sulfatkonzentrationen in den Böden nachgelassen haben. Und es kann sein, dass es sich um eine chemische Reaktion handelt, dass aufgrund dieser neuen Gleichgewichte, die sich in den Böden einstellen, die Huminstoffkonzentrationen wieder ansteigen.
Möglicherweise steigen sie auf Konzentrationen an, die wir historisch früher schon einmal hatten. Aber auch das ist reine Spekulation, denn vor 20 Jahren gab es noch keine Messmethoden für Huminstoffkonzentrationen im Wasser. Fakt ist, sie müssen aus dem Wasser raus, denn im Trinkwassernetz könnten durch sie im Laufe der Zeit krankheitserregende Bakterien entstehen, erläutert Carsten Rinke. Er ist ebenfalls Seenforscher und steht an einer Talsperre, einem der Brennpunkte, wenn es um Trinkwassergewinnung geht.
Wir sind hier an der Rappbode-Talsperre. Das ist die größte Trinkwassertalsperre, die wir in Deutschland haben. Befindet sich im Ostharz und hat, wenn sie denn ganz voll ist, ein Fassungsvermögen von 100 Millionen Kubikmeter.
Rinke steht am Rand der Staumauer. Verglichen mit den Wassermassen wirkt er winzig klein. Diese Talsperre versorgt weit über 1 Million Menschen in 3 Bundesländern mit Wasser. Sachsen, Sachsen-Anhalt bis nach Thüringen hinein.
An dieser Talsperre sind in den letzten 20 Jahren die Gehalte an gelösten organischen Kohlenstoff gestiegen. Das ist ein Phänomen, das wir von sehr vielen anderen Trinkwassertalsperren auch kennen und auch von anderen Seen und Flüssen in ganz Europa.
3 Kilometer entfernt von Carsten Rinke liegt das Wasserwerk Wienrode. Der Leiter Marco Mattes steht in der Filterhalle des Wasserwerkes. Sie ist blau beleuchtet, relativ dunkel, 150 Meter lang und 50 Meter breit. Hier wird das Wasser über 48 große Wasserfilter verteilt und läuft dann durch eine 2 Meter dicke Sandschicht.
Wir sehen hier die 48 Filter, auf jeder Seite 24. Also die sind 3 Meter breit und 16 Meter lang.
Und das Wasser sickert dann langsam nach unten?
Genau. Das Wasser wird also ganz langsam auf den Filter geleitet. In dem Wasser haben sich durch die Zugabe unseres Flockungsmittels kleine Flocken gebildet, die dann im Filtermaterial, in dem Sand, abgeschieden werden.
Das Flockungsmittel dient dazu, auch die kleinsten Teilchen im Wasser zu binden, zum Beispiel Huminstoffe. Zusammen mit dem Flockungsmittel bleiben sie dann in der 2 Meter dicken Sandschicht hängen. Momentan funktioniert das noch gut, sagt Mattes.
Die Huminstoffe im Rohwasser, die kann man einfach damit kompensieren, indem man etwas mehr von dem Flockungsmittel dazu gibt. Das ist aber auch der Punkt, der uns langfristig Sorgen macht. Wir merken die Huminstoffe in unserem Aufbereitungsprozess daran, dass unsere Flockungsfiltration, das ist unser Aufbereitungsverfahren, dass das mit Huminstoffen schwieriger funktioniert als ohne Huminstoffe.
Dieses Problem gibt es weltweit. Allein in Europa gibt es mehrere aufwendige Forschungsprojekte, die nach Ursachen suchen. Der ausbleibende saure Regen ist ein wichtiger Aspekt. Es werden aber auch andere Ursachen diskutiert, erläutert Carsten Rinke, zum Beispiel Extremwetterereignisse.
Wenn Sie die Gesamtzuflussmenge an organischem Kohlenstoff, die in einem Jahr in so ein Gewässer kommt, sich anschauen, dann werden Sie finden, dass 80-90% dieser Menge an 20 oder 25 Tagen im Jahr transportiert werden, nämlich dann, wenn sich viel Wasser bewegt. Wir wissen alle, dass sich die Häufigkeit von Extremereignissen zum Beispiel im Zuge des Klimawandels ändert und damit auch Abflussregime. Und deshalb gibt es gute Gründe anzunehmen, dass die Hydrologie einen sehr, sehr starken Effekt auf diesen Transport hat.
Im integrierten Projekt Stoffdynamik in Einzugsgebieten suchen ca. 70 Wissenschaftler aus mehreren Fachgebieten Lösungen. 12 Departments sind beteiligt. 5 Jahre haben sie erst einmal Zeit, das Problem zu erkennen. Viele Disziplinen sitzen an einem Tisch. Hydrologen, Bodenphysiker, Bodenkundler, Seenforscher und aquatische Ökologen.
Ich selber bin Seenforscher, arbeite also in Talsperren oder Seen. Das Einzugsgebiet spielt für mich eine große Rolle, aber die Prozesse, die dort stattfinden, kenne ich im Detail nicht. Und das ist für mich unheimlich wertvoll, dass ich in diesem Projekt mit Kollegen zusammenarbeiten kann, die diese Prozesse verstehen, Messungen durchführen kann und Hypothesen, die man gemeinsam formuliert hat, verfolgen kann in Untersuchungen. Das ist ein unheimlich großer Schritt, weil in meiner Wahrnehmung diese beiden Forschungsrichtungen, also sage ich mal die klassische Gewässerforschung, die Limnologie und die eher einzugsgebietsbezogenen Forschungsrichtungen wie Hydrologie und so weiter, die waren in der Vergangenheit relativ stark voneinander separiert, weil einfach auch andere Prozesse eine Rolle spielen.
Stoffflüsse in Einzugsgebieten nachzuvollziehen bedarf vieler Jahre Forschungsarbeit. Huminstoffe sind dabei nur ein Thema, das dringend Antworten braucht. Marco Mattes vom Wasserwerk Wienroda arbeitet mit den Forschern eng zusammen. Er steht in seinem Büro vor einer Landkarte. Im Zentrum zu sehen ist die Rappbode-Talsperre.
Ja, wir haben hier eine Karte von unserem Einzugsgebiet. All das Wasser, was in diesem Einzugsgebiet zu Boden fällt, als Regen, als Niederschlag, das kommt schlussendlich in der Rappbode-Talsperre an. Und das ist auch das Gebiet, aus dem die Huminstoffe in den Talsperrenkörper eingetragen werden. Und wir sind natürlich sehr daran interessiert, herauszufinden, wo kommen die Huminstoffe her. Das ist der eine Punkt. Kann man an der Quelle etwas dagegen tun, dass die Huminstoffe ins Wasser eingetragen werden? Und der zweite Punkt, der für uns sehr interessant ist, ist, wie können wir im Wasserwerk auf eine steigende Huminstoffkonzentration reagieren?
Auch in 100, 200 oder 300 Jahren brauchen wir noch sauberes Trinkwasser. In Industrienationen wie Deutschland wird das eine immer größere Herausforderung. Das Forschungsprojekt Stoffdynamik in Einzugsgebieten wird dafür Lösungswege finden.